Butter, Zucker, weißes Mehl und Schokolade. Es gibt eigentlich nichts, was an so richtig schönen Chocolate-Chip-Cookies gut für den Körper ist. Aber gut für die Seele sind sie natürlich schon, diese Cookies. Und deswegen widmen wir uns heute mal ganz intensiv dieser besonderen Schweinerei aus dem Backofen. Wie macht man Cookies am besten selber und welche gekauften Cookies schmecken eigentlich am besten? Darum geht's heute hier. Mein Name ist Simone Pawlitzki. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
So ein schöner, warmer Cookie, der frisch aus dem Ofen kommt, ne? Ist ja eins der größten Vergnügungen des Lebens, die auch relativ erschwinglich normalerweise sind. Und muss man sagen, man braucht nicht so viele Skills, um Cookie herzustellen, würde ich sagen. Im Vergleich zu anderen Dingen, die man backen könnte. Ja, sagen wir mal so.
Da stimme ich dir zu, bei allem. Den letzten Punkt möchte ich, hinzufügen, dass du auf sehr hohem Niveau redest, weil du ja einfach wirklich eine begnadete Köchin und ganz sicher auch begnadete Bäckerin bist. Das heißt, für dich ist es ein einfaches, einen guten Cookie herzustellen.
Ich kann einem Rezept folgen.
Ich glaube, dass Menschen, die vielleicht nicht so viel am Herd, wie nennt man das, nicht am Herd stehen, sondern die da nicht so bewandert sind, talentiert, so wie ich zum Beispiel, obwohl backen kann ich ziemlich gut, das backen möchte ich hier sagen. Genau, wollte ich nur sagen. Also auch Cookies können, glaube ich, eine Herausforderung sein, darauf will ich hinaus.
Okay, fein, kann man so sehen. Also erstmal herzlich willkommen im Brunch-Podcast, Tosja Kormann.
Hi.
Wir kennen uns von der Arbeit, hauptsächlich. aber vor allen Dingen kennen wir dich auch, weil du den Rheinpegel-Podcast für Düsseldorf im Moment gerade hostest.
True that.
Und deswegen reden wir heute auch zusammen über Cookies, weil wir nämlich auch ein paar Cookies samplen, die es gerade in Düsseldorf gibt, in einem Pop-Up-Store. Aber wir wollen heute über Cookies reden und ich wollte das nicht allein tun, weil ich aus verschiedenen Gründen, erstens, weil alleine reden nicht so viel Spaß macht und zweitens, weil ehrlich gesagt, alleine so viele Cookies zu essen, auch ein bisschen traurig ist. Das mache ich eigentlich nur, wenn es mir ganz schlecht geht. Aber
also stimmt, das ist Kick, also so Cookies und Tee oder Milch oder so, das ist so ein Synonym für, aber auch so Trostessen, ne?
Ja. Ja, aber Cookies, finde ich, ist halt auch so ein Ding, also ein Cookie, können wir auch gleich nochmal sagen, ist ja nicht das gleiche wie ein Keks vielleicht, aber ein Cookie ist ja auch ein Gebäck, was du, glaube ich, mit relativ einfachen Mitteln zusammenrühren kannst. Erstens, also zweitens, es sind, außer dass man wirklich rühren können muss und vielleicht noch Schokolade klein hacken, ist eigentlich nicht so viel vonnöten. Also du musst noch nicht mal es elektrisch machen, theoretisch, obwohl es hilft. Und du musst halt auch nicht jetzt zum Beispiel mit Hefe rummachen oder so, ne? Also jetzt ein Hefeteig. Wir haben gerade hier in der Redaktion vorhin darüber gesprochen, dass zum Beispiel eine Zimtschnecke noch verhältnismäßig mehr Fähigkeit und auch Zeit erfordert als ein Cookie. Wobei, Klammer auf, Zeit, habe ich gelernt, ist ein wichtiger Faktor beim Cookiebacken. Okay. Aber was ich besonders schön finde an Cookies ist, du kannst den Teig herstellen, du kannst ihn portionieren und dann kannst du ihn einfrieren. Mm. Und dann bist du eigentlich nur, sagen wir mal so 20 Minuten von einem frischen Cookie entfernt. Und jetzt muss man aber auch sagen, Cookies machen nicht so viel Sinn, sie aufzubewahren eigentlich. Ne? Mm. Das ist eigentlich kein Gebäck, was man in eine Schachtel tut und dann so wie so ein Weihnachtskeks. Das ist eigentlich der Hauptunterschied, würde ich sagen, zum Cookie. Wie so ein Weihnachtskeks 6 Wochen aufbewahrt, falls er so lange hält.
In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht.
In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Also, wir reden heute über Cookies und wir fangen an. Wir testen uns einfach mal so quer durch so ein paar Sachen, habe ich mir gedacht.
Es riecht schon die ganze Zeit so gut nach Schokolade und nach
Vanillearoma.
Vanille und irgendwie, die lachen uns hier so richtig schön an.
Ja, also es gibt verschiedenste Dinge, die wir hier haben und da kann man auch gleich dran erkennen, not every cookie was created equal. Also es gibt sehr unterschiedliche Cookies. Ja. Und die ersten drei, die ich dir zum Testen vorlegen möchte, sind gekaufte Cookies. Ich habe einfach mal 3 verschiedene gekauft. Alles Chocolate Chip Cookies, weil ich gedacht habe, schadet ja nicht, du weißt jetzt nicht, was hier was ist, aber ich habe sie durchnummeriert 1, 2 und 3. Mhm. Und wenn du möchtest, nimm dir einfach mal einen von der 1. Wir können auch teilen, wenn du magst, weil wir müssen relativ viele Cookies
essen. Ich breche den hier mal durch.
Ja, so das. So, durchbrechen.
Jetzt weißt du natürlich nicht, wie gut ich mich mit Cookies auskenne und die schon erkenne.
Und?
Also den erkenne ich nicht, aber ich glaube, die erkenne ich.
Nummer 3? Mhm. Okay, bin gespannt. Also. Trockene Angelegenheit. Mhm.
Aber es wird smooth, wenn man drauf rumkaut.
Ja, hoffentlich. Das wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Man sieht, dass hier Chocolate Chips auch in weiß vorhanden sind. Mhm. Und ich glaube auch dunkel und hell noch Schokolade, freue mich. Und Zartbitter. muss ich sagen, haut mich nicht vom Hocker.
Nee, gar nicht. Ne? Sehr süß, nicht sehr differenziert, möchte ich sagen. Nee,
nicht sehr differenziert, auch nicht durch die drei verschiedenen Sorten Schokolade. Sehr viele Schokoladen, Chocolate Chips habe ich hier. Aber die Krume ist mir einfach zu hart und zu krümelig, muss ich sagen.
Es gibt ja manchmal so dieses, das außen ein bisschen härter ist und dann wird es drin so saftig, weich. Chewy. Aber das ist nicht chewy, das ist einfach nur hart. Und der schmeckt nicht sehr, der schmeckt einfach...
Aber er ist auch nicht knusprig. Mm-mm. Gefällt uns nicht so gut, probieren wir mal Nummer zwei. Mm-hmm. Mm. Der ist zarter, bröseliger. Mm.
Und schmeckt ein bisschen honigiger. Also absurderweise schmeckt der ein bisschen gesünder.
Mit so Health Food. Und der hat jetzt nur dunkle Schokolade und das finde ich eigentlich auch gut.
Ja, und die Konsistenz ist sehr schön.
Ja, die Mürbe. Konsistenz ist irgendwie gut, ganz Mürbe. Gut. Ne? Ein gut bisschen Mürbe. Mürbe. Mhm. Aber vor allen Dingen ist der, finde ich, wesentlich weniger anstrengend zu essen als der erste. Der erste war so richtig, muss man sich so richtig anstrengen. Ja. Der war auch so grob, der erste.
Ja, war gar nichts.
Okay, und jetzt kommen wir zu Nummer drei. Der ist knusprig. Der ist so richtig... bröselig. Da gefällt mir die Konsistenz noch besser als bei diesem, muss ich sagen. Muss ich noch mal kurz den zweiten Test.
Der schmeckt keksiger.
Ja. Also, wenn es jetzt darum ginge, dass ich abends um 10:30 mit einem Glas kalter Milch in der Küche sitze und einfach gar nichts mehr will, außer in Ruhe gelassen werden und vielleicht Fernsehen, dann wäre dieser dritte Keks meine Wahl.
Ja, meine auch.
Soll ich dir sagen, welche das jetzt waren?
Ja.
Der erste war von Rewe, beste Wahl, der Triple Chocolate Cookie, hat uns nicht zugesagt.
Nein, nicht beste Wahl.
Der zweite, der uns ziemlich zugesagt hat, ist der American Style Cookie von Ja.
Von Ja.
Interesting. Und der dritte Cookie, der uns am besten gefallen hat, ist der Fair Cookie von Grison.
Ah ja.
Grison. Ja, ein Cookie, der angeblich mit fairen Zutaten hergestellt wurde.
Ja.
Also, kann man nicht meckern, oder? Nee, wenn das stimmt.
Der war wirklich gut.
Ja, okay. Ja. Also das wäre das, was wir nehmen würden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Preise nicht rausgesucht. Ich wollte nur mal demonstrieren, wie unterschiedlich das ist. Und du wirst gleich sehen, dass es noch viel unterschiedlicher geht.
Ja. Ich möchte nur sagen, dass tatsächlich dieser erste, der hat wirklich auch der hat künstlich geschmeckt. Hm.
Warum, ne?
Ja, komisch.
Also, was Cookies angeht, kann man ja unmenschlich viele verschiedene Varianten wählen. So. Und heiße Debatten toben darüber, was das beste Cookie-Rezept auf der Welt ist.
Oi.
Und es gibt einen unglaublich großartigen und sehr langen Artikel vom Foodwriter Kenji Lopez Alt für Series Eats. Der hat für die Serie Food Lab dort ein Cookie Food Lab gemacht und hat offensichtlich, so schreibt er, Wochen und Tage lang Cookies gebacken, bis jede einzelne Fläche in seiner Wohnung, die er nicht alleine bewohnt, sondern seiner Familie, mit Cookies bedeckt war und Cookie-Mehl und anderen Sachen, weil er herausfinden wollte, wie kommt man eigentlich zu dem perfekten Ergebnis, was man haben will. Und da kann man ja unterschiedlicher Ansicht sein. Ne? Man kann finden, ein Cookie muss weich sein oder hart, innen weich, außen hart, süß,
auch die Größe, finde ich.
Die Größe flach
und
hoch.
Genau, flach und hoch, ja.
Eher so ein bisschen kuchig, eher so ein bisschen Kaugummi-mäßig vielleicht so. Also nur so chewy, sagt man auf Englisch. Ne? Wie feucht, moist soll ein Cookie sein. Soll er im Mund zergehen? Wie soll die Schokolade eigentlich strukturiert sein?
Das wäre meine Frage, die sich mir auftut. Ist Cookie immer Schokolade? Weil es gibt ja auch Hasel, also es gibt ja auch diese ganzen Müsli, Oatmeal Raisin, Matcha.
Ja, was es weiß gibt also, alles unter der Sonne. Und ich gehe jetzt aber vom klassischen Chocolate Chip Cookie erstmal aus. Ne? Also ein Kuchen, ein Keks. Obwohl Kuchen ist vielleicht gar nicht so falsch gesagt, muss man sagen. Es sind fast kleine Küchlein, wenn man das unterscheidet sie vielleicht von den Keksen. Ein rundes Gebäck, ein flaches rundes Gebäck, was aus einem Teig besteht, der hauptsächlich durch, würde ich sagen, Butter und Karamell und Zuckernoten bestimmt ist und da drin irgendwie Chocolate Chips, also irgendwie Schokoladenstückchen. Aber der Rest ist halt wirklich, mein Gott, da gibt es viele Varianten, die man wählen kann, mit Ei, ohne Ei. Welches Backtriebmittel wird verwendet? Ne?
Auch welches Mehl?
Welches Mehl, selbstverständlich. Die Butter, welche Temperatur hat sie? Wird sie vorher so lange gegart, bis sie braun ist? Nimmt man braune Butter dazu? Ist sie geschmolzen? Ist sie hart? Ist sie fest? Brauner Zucker? Weißer Zucker? Und so weiter. So, Kenji Lopez Alt hat sich hingestellt und alles, wirklich alles, einem Test unterzogen. Und hat unterschiedlichste Verhältnisse von unterschiedlichen Zutaten zueinander getestet. Und ich kann nur jedem empfehlen, diesen großartigen und sehr langen Artikel zu lesen. Und er wollte gerne einen Cookie, ich zitiere, Barely crisp around the edges, also gerade so ein bisschen knusprig am Rand. Butteriger, Toffee-ähnlicher Crunch. Chewy, moist center, also in der Mitte schon durchaus feucht und ne, so. Reicher Buttergeschmack und große Stücken von Schokolade. Mhm. Pockets of Chocolate. Crackly, craggy top, also ein etwas rauere Oberfläche, nicht so glatt oben. Ein komplexes Aroma von Butterscotch. Und eine richtige Balance von süß und salzig. Mhm. Auch ein interessanter Hinweis. Die allermeisten Cookie-Rezepte sind ja mit etwas Salz tatsächlich. So, und jetzt war auf der Suche nach diesem Rezept und das Rezept habe ich nachgebacken. Und ich kann nur sagen, also ich habe fast mich 100% ans Rezept gehalten und die sehen aber nicht so aus wie die von Kenji Lupus Alt und ich glaube, sie sehen deswegen nicht so aus, weil die Butter, die man dafür bräunt, habe ich nicht lang genug abkühlen lassen.
Ich verstehe.
Das war ein Fehler.
Aha.
Ja. Also da kommt es wirklich auf Details an. Mhm. Ne? Also wenn die Butter war nicht warm mehr, aber ich habe dann zum Beispiel, weil ich ungeduldig war, nachdem ich irgendwie, die Butter war noch nicht so richtig kalt. Also das Rezept geht so, dass man nicht, wie in vielen, vielen Cookie-Rezepten, die Butter mit dem Zucker zusammen aufschäumt praktisch, ne? Also so lange verrührt, bis sich der Zucker in der Butter mehr oder weniger aufgelöst hat und so eine fluffige Masse entstanden ist, sondern das macht er mit Eiern. Also er tut die Eier und den Zucker zusammen.
Das ist spannend, weil Eier in Cookies habe ich nicht oft. Nee? Also ich backe ja auch tatsächlich relativ viel und auch, also ich probiere auch gerne aus und ich halte mich an Rezepte, aber auch nicht immer und ich halte mich auch nicht immer an Mengenangaben und so. Also ich denke immer, ich weiß dann, wie der Teig sich anfühlen soll. Mhm. Aber Eier in Cookies habe ich noch nie gemacht.
Ja, also Eier liefern natürlich zwei Dinge. Die liefern in erster Linie, Feuchtigkeit, also Wasser und Fett. Mhm. Und zwar in einem ganz bestimmten Aggregatzustand. Mhm. Und was er zum Beispiel, da kann ich gleich noch was zu sagen, rausgefunden hat, ist, dass Eiweiß den Cookie etwas höher werden lässt und Eigelb den Cookie etwas fudgier werden lässt. Also so mehr so diese klebrige, festere, dichtere. Ne? So, man würde ja denken, Eier machen den Cookie lockerer, wenn man ja beim Backen immer daran denkt, dass Eier machen so flehmäßig quasi. Aber so ist das nicht. Und er hat dann auch ein bisschen rumexperimentiert, was das richtige Verhältnis von Eiweiß zu Eigelb ist. Mhm. Und hat gesagt, 1:1, was ja lustigerweise genau
ein Ei ist,
also perfekt, genau. So. Also da sind Eier drin und die Eier werden mit dem Zucker aufgeschäumt.
Das finde ich spannend.
Und dann wird die braune Butter dazugefügt, die hoffentlich abgekühlt ist auf Zimmertemperatur. In meinem Fall war sie das nicht und deswegen habe ich, weil er nämlich außerdem noch braunen Zucker hinzufügt, habe ich den braunen Zucker in die braune Butter geschmissen, weil ich gedacht habe, dann kühlt sich das ja automatisch ab. Und das war möglicherweise der Fehler. Wie auch immer. Die sind jetzt nicht schlecht geworden, glaube ich. Aber sie sind, ich will nur sagen, das, was du jetzt gleich isst, ist nicht das, was er im Sinn hatte. Ich wahrscheinlich. Verstehe. Aber so ähnlich.
Ja.
Bitteschön.
Das hier?
Ja.
Tatsächlich nehme ich auch, wenn ich Cookies backe, immer Braunzucker.
Ja, hier ist beides drin.
Ich bin richtig, die fühlen sich schon sehr gut. Die fühlen sich so an, wie ich möchte, also, dass sich ein Cookie anfühlt.
Der ist unter Teller groß jetzt. Und außen, also die, das kann man schon sagen. Kenji Lupus Alt freut sich über dein Kompliment. Die äußere Hülle ist schon hart, aber innen ist er halt noch recht weich, so, ne? Und ein anderes Problem war, das sieht man hier unten, dass die großen Schokoladenstücke, weil der dann so dünn geworden ist irgendwie, also der ist ja jetzt höchstens 3 Millimeter hoch, dass diese Schokoladenstücke dann irgendwie zu einem Schokosee an der Unterseite zusammengeschmolzen. Also Pockets of Chocolate sind hier nicht, aber hier wäre auch kein Platz dafür.
Das schmeckt so gut.
Mhm. Tja, ist halt weich, ne?
Aber
ist halt was ganz anderes.
Ja, und es ist wirklich
Kaufkekse.
Ja.
Aber warum? Wo ist für dich der Unterschied?
Ich möchte das ist jetzt, driftet jetzt ein wenig ab, aber meine Großmutter hat immer gesagt, die konnte auch sehr gut backen, von der habe ich alles gelernt, was ich weiß. Man backt sich immer selber rein. Also und ich glaube, ich finde, man schmeckt das. Ich finde, man schmeckt das, auch wenn ich in einem Café bin und der Kuchen ist gebacken, also handgemacht. Mhm. Irgendwo ist alles handgemacht, aber so.
Okay. Also das heißt mit anderen Worten, Kaufkeks kann niemals mit einem selbstgebackenen Keks konkurrieren?
Finde ich tatsächlich.
Aber ich
niemals. Ja, ich habe auch schon richtig Kekse gegessen und ich habe bestimmt auch schon sehr, 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 sehr gute gekaufte. Aber ich finde, es ist doch immer noch ein Unterschied. Aber es ist ja auch einfach was ganz anderes.
Naja, man muss ja fairerweise dazu sagen, diese Kekse wurden heute Morgen gebacken. Mhm. Ne, so. Jetzt würde aber jetzt würde niemand auf die Idee kommen, diesen weichen, selbstgebackenen Cookie in eine Dose zu tun und da 3 Wochen lang zu vergessen. Dafür ist er nicht da. Wohingegen diese hier natürlich shelf-stable sind, wie man so schön sagt. Das heißt, die kannst du dir für den Notfall hinlegen.
Ja, das stimmt.
Das muss man auch sagen.
Und es sind natürlich auch noch
brauchst, wenn ich das noch kurz sagen darf, natürlich kannst du dir den Cookie Dough davon auch für den Notfall ins Gefrierfach legen, habe ich ja beschrieben, aber wir reden ja von einem Blackout, von einer Blackout-Situation, Tosja. Das ist ja meine These zu diesem Thema, ne? Wir haben ja alle Angst gehabt vor dem Blackout vor einer Weile, weil ja Gas, kein Gas aus Russland, bla bla bla. Und ich habe immer gesagt, Leute, warum kauft ihr alle Klopapier? Seid ihr irre? Was ihr braucht, ist Alkohol und Schokolade. Ja. Weil wenn wir alle 6 Wochen ohne Strom auskommen müssen, wisst ihr, wie beschissen unsere Laune sein wird. Mhm. Da wird uns Klopapier nicht weiterhelfen. Klar, das Leben ohne Klopapier ist nicht schön, aber wir haben ja vielleicht, weiß ich nicht, muss man sich da halt mit Wasser, keine Ahnung, aber, ne?
Naja.
Da finden wir vielleicht einen Ersatz, aber für Schokolade gibt es keinen Ersatz.
Ja.
Und für Cookies auch nicht. Ja. Also man muss das auch haben, dass es auf dem Regal liegen kann bis zum St. Nimmerleinstag.
Das stimmt.
Wollte ich nur dazu sagen.
Und das da ein bisschen wollte ich darauf auch hinaus, weil es sind natürlich, haben die ja auch andere Zutaten, also anderes.
Ich fühle mich sehr stark, sehr starke Gefühle zu diesem Thema.
Ich merke das schon. Die haben ja anderes Rohmaterial.
Ja.
Einfach, also so oder so.
Ja, also das eine ist halt knallhart ne? Und bröselt im Mund und das andere ist halt, und das muss man ja sagen, das macht ja diesen Wohlfühlfaktor schon aus, ne? Wenn du was Weiches in den Mund steckst, weswegen Kartoffelpüree ja auch überhaupt als Comfortfood funktioniert. Oder Grießbrei oder Pudding oder
Grießbrei ist mein Comfortfood.
You name it, ne? Es darf nicht zu sauer sein und es muss so.
Ja, und ich finde, es schmeckt alles ein bisschen echter. Ich schmecke die Schokolade anders. Ich schmecke die, ich habe die Butter rausgeschmeckt. Vielleicht auch, weil du jetzt viel von brauner Butter und braunem Zucker, also weil ich das jetzt in meinem, aber ich finde schon, dieses, also, genau, ich würde jetzt wirklich nicht so weit gehen zu behaupten, dass man immer, dass es selbstgemacht immer besser schmeckt, aber ich finde, man schmeckt einen Unterschied tatsächlich.
Ja, so, und dann gibt es noch eine zweite Variante eines Cookies, ein ganz andere, ganz, ganz anderes Tierchen. Das kannst du erstmal probieren, dann kannst du sagen, was du denkst, dann bin ich sehr gespannt.
Das sieht völlig aus wie ein Brownie. Cookie.
Sieht aus wie ein Brownie, ne? Also ein ganz tief dunkelschokoladiger Keks. Das ist ehrlich gesagt mein Lieblingscookie auf der Welt.
Das ist jetzt auch mein Lieblingscookie auf dem Tisch.
Sofort. Also, du hast ja noch nicht alle probiert. Wir haben noch einen Haufen andere Cookies.
Bislang.
Aber also, dieser Cookie ist der Triple Chocolate Buckwheat Cookie von Nigella Lawson, der britischen Foodwriterin, wo auch immer sie das Rezept hat. Ob sie es selber erfunden hat, ich weiß es nicht. Also, Buchweizenmehl hat ja sowas ganz tief Nussiges, was mich häufig, ehrlich gesagt, stört. Ich finde Buchweizen ein bisschen anstrengend. So muss man echt drauf klarkommen, ne? So, ich glaube, so Osteuropa, Russland, die essen viel von Buchweizen und so und mögen das gerne. Und ich muss sagen, wenn ich das so ein Brot habe, muss schon gut dosiert sein. Aber hier funktioniert das, finde ich, weil da eben auch noch sehr viel Schokolade dazu kommt. Genau. Chocolate Chips, Kakao und gespolstene Schokolade.
Das ist so gut.
Sehr, sehr, sehr viel Schokolade.
Und es ist, ich finde, es ist fast ein Brownie.
Genau, und das ist jetzt.
Weil es auch so teigig ist innen.
Also genau, und der Witz ist ja an der Sache, dass Buchweizenmehl ist ja glutenfrei. Das heißt, hier bildet sich kein Gluten. Die Struktur, die vom Mehl, die ja sozusagen die Eiweißstruktur, die das Ganze so aufrechterhält. Guck mal, jetzt bröselt er mir schon in der Hand. Und deswegen wird der auch niemals so knallhart werden. Natürlich darf man ihn auch nicht zu lange backen. Ne? Also ein Cookie totbacken ist ja das Letzte, was man will. Man backt ihn so lange, bis er außen, bis er gerade von seiner Struktur zusammenhält und dann hofft man, dass er beim Abkühlen hart wird. Hart genug, um ihn zu bewegen.
Ja.
Ja. Aber das ist wirklich so, als hättest du Kuchenteig im Mund, ne?
Ja. Ja.
Fast.
Ja.
Fast sowas. Ist nicht roh. Und das fast das Gefühl, er ist roh.
Ja. Ich habe gerade gedacht, den würde ich gerne mal, auch wenn das wahrscheinlich Frevel ist, aus dem Kühlschrank probieren. Also wenn der so ein bisschen, das mache ich manchmal, dass ich, wenn Kekse schon ein bisschen älter sind oder Cookies in dem Fall, aber manchmal mache ich das auch mit so mit Linzer Augen oder so funktioniert das, dann tue ich die so ein bisschen in die Tiefkühltruhe, weil dann dieses Mürbige fast so, ich kann das nicht beschreiben, wird dann so wie Cookie Dough im Eis.
Ah, okay.
Also es geht mit Mürbgebäck.
Witzig, das habe ich noch nie probiert.
Und ein bisschen so würde ich das gerne mal ausprobieren.
Ja. Also den auch zu Vanilleeis oder auch mit kalter Milch. Also ich weiß nicht, was es ist, was mit kalter Milch und Cookies. Du brauchst, finde ich, zu diesem süßen, butterigen, brauchst du sowas.
Ganz Neutrales.
Ja, es ist ja nicht ganz neutral, ne? Aber ich, genau, also sowas Kaltes, Glattes, wie ein kaltes Glas, aber bitte Vollmilch.
Ja. Auch nur für Cookies. Ich finde, es gibt auch, es gibt ja auch, also gibt's ja auch offiziell
Hafermilch Teegebäck. Funktioniert übrigens auch, habe ich festgestellt. Aber nur die gute Barista-Hafermilch, die auch mit ordentlich Fett.
Ja, aber ich finde so, also zum Tee würde ich nicht Cookies essen.
Nee. Kaffee?
Also ich glaube, ich würde Kaffee dazu trinken, um das auch so ein bisschen zu neutralisieren, wenn die sehr, sehr süß sind.
Naja, aber so Bitterkeit ist natürlich schon gut zu so einem süßen Cookie. Aber dieser jetzt, dieser letzte ist natürlich auch nicht so süß.
Nee,
ne?
Also ich finde, reich, das, ich finde so zu Cookies ist schon Milch.
Ist schon geil. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie werden Cookies eigentlich zu dem, was sie sind? Und dazu habe ich eine kurze Ausführung vorbereitet, weil Kenji Lopez Alt nämlich sehr gut aufgeschrieben hat, was passiert eigentlich, wenn ein Cookie backt. Und das hören wir uns jetzt an.
Also, was passiert eigentlich, wenn ein Cookie backt? Als erstes breitet sich der Teig natürlich aus, denn die Butter wird wärmer und der Keksteig wird ein bisschen flüssig und wird von einer Kugel zu eher, naja, so einer Art kleinen Kreis mit einem Hügel in der Mitte. Und weil die äußeren Ecken dieses Cookies ein bisschen dünner werden und sofort mit der Hitze in Berührung kommen, werden sie auch relativ schnell fester. Während die Butter schmilzt und die Struktur des Cookies sich ein bisschen auflöst, wird Wasser freigesetzt. Und das löst das Backtriebmittel auf. Und das reagiert dann mit den Säurekomponenten, zum Beispiel mit dem Zucker. Und daraus entsteht CO2. Und das führt dazu, dass der Teig des Cookies aufgeht und ein bisschen höher wird. Gleichzeitig karamellisiert der Zucker. Natürlich besonders da, wo der Cookie besonders heiß wird. Das heißt, am Rand des Cookies und unten, wo er direkt mit dem Backblech in Berührung kommt. Und das führt natürlich dazu, dass sich das Geschmacksprofil verändert, ne? Also Karamell schmeckt natürlich anders als Zucker. Dazu gehört auch, dass die Maillard-Reaktion passiert. Die Proteine im Mehl und in den Eiern werden langsam braun, so wie man das kennt, wenn man ein Steak oder Fleisch in der Pfanne brät, zusammen mit dem Zucker. Und dabei gibt es dann eben auch neue, nussige, vielleicht auch ein bisschen Umami und ganz besonders Röstaromen. Und wenn man den Cookie dann aus dem Ofen holt, dann geht's ja immer noch weiter. Erstens ist der Cookie natürlich noch heiß und backt ein bisschen weiter. Und während der Cookie langsam abkühlt, wird dieser Zucker, der ein bisschen flüssig geworden ist, wieder hart. Und dadurch wird der Cookie ein bisschen crispy, aber auch ein bisschen wie Toffee, also so chewy. Besonders natürlich am Rand. Währenddessen kühlt sich die Luft gerade in der Mitte des Cookies ab und das führt dazu, dass der Cookie ein kleines bisschen wieder in sich zusammensinkt. Aber weil natürlich der Cookie da, besonders an den Stellen, wo er schon hart geworden ist, eine feste Struktur hat, ist es auch dann, wenn die Luft sich abkühlt und dadurch natürlich kleiner wird, also an Volumen verliert, wird der Cookie trotzdem noch fest bleiben. Also, das ist das, was passiert, wenn ein Cookie backt. Echte Cookie-Wissenschaft.
So, und dann kann man natürlich hingehen und so wie er quasi die verschiedenen Komponenten sich angucken und sagen, was macht das? Also Butter zum Beispiel macht immer, also erstens ist sie gut für den Geschmack und zweitens macht sie, dass ein Cookie zart, also tender schmeckt, also krümelig sozusagen ist, ne, und nicht so anstrengend zu essen wie den, den wir vorhin probiert haben. Und aber auch, dass er sich im Ofen ausbreitet. Ne? Also dass er so, wenn du nicht willst, dass der sich so doll ausbreitet, musst du weniger Butter nehmen. Und dann kommt es drauf an, welche, ne, ist sie geschmolzen, dann wird der ein bisschen fester so und dichter quasi, ne? Chewier. Oder ist der mit, und das ist ja in vielen Cookie-Rezepten so, fängt das damit an, dass du die Butter, die Zimmertemperatur warme Butter mit dem Zucker so lange schlägst, bis so eine lockere, luftige, weiche Creme entsteht. Wenn du den Buttergeschmack noch stärker willst, dann kannst du die Butter bräunen, also kannst sie im Topf 5 Minuten lang ungefähr auf relativ hoher Hitze kochen, bis das Milcheiweiß in der Butter anfängt zu garen, quasi eine Maillard-Reaktion stattfindet. Dann hast du zwar mehr Geschmack, aber du hast auch weniger Flüssigkeit, also weniger Wasser, weil dabei Wasser verdampft, logischerweise. Und du hast nicht so einen starken Karamellgeschmack, weil die Butter mit dem Zucker ja zusammenarbeitet. Und das funktioniert dann nicht mehr so gut. Das muss man wissen, Tosja. Mhm. Sehr wichtig. Wenn man dann anschaut, was kann man noch machen? Die Temperatur der Butter spielt eine große Rolle. Je wärmer die Butter, desto dichter wird dieser Cookie am Ende sein. Und dann kannst du den Zucker noch anschauen. Also weißer Zucker macht einen dünnen und relativ knusprigen Cookie, ein brauner Zucker eher höher und ein bisschen feuchter.
Ja, ist mein Favorite.
Das ist dein Favorite, ne? Ja, hast du schon gesagt. Man kann aber auch, und jetzt wird's richtig spannend, Sirup nehmen. Also in den USA Corn Syrup. Ja. Und er sagt, selbst eine kleine Menge Sirup, die eine kleine Menge Zucker ersetzt, also 10% oder so, führt schon dazu, dass sich die Konsistenz des Cookies wahnsinnig verändert. Er wird weicher, er wird breiter, er läuft ein bisschen mehr auseinander, er wird dunkler und vor allen Dingen wird er ein bisschen biegsamer.
Ja, das habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert. Ich habe diesen Strobe-Sirup aus Holland mitgebracht. Der ist ja so ein bisschen, Corn Syrup, aber so ein bisschen.
Ja, ich meine, du könntest auch einen hellen Sirup von hier nehmen, den Rübensirup. Es spielt eigentlich keine Rolle, woraus der Sirup ist.
Ja, ja, aber doch, so Ahornsirup zum Beispiel ist schon flüssiger.
Okay, das würde nicht funktionieren, ja.
So dieses Feste. Ich finde auch, das gibt nochmal was ganz anderes. Mit der Biegsamkeit ist mir auch aufgefallen. Ja. Mhm.
Wenn man einen etwas, also so gröberen schreibt, der craggy and coarse, also einen Cookie haben will, der eine etwas rauere Oberfläche hat, was ja eigentlich, finde ich, wirklich eine gute Qualität im Cookie ist, dann sollte man nur Natron verwenden und kein Backpulver. Ne?
Das ist richtig spannend. Ich kenne das nicht, aber
also Natron kennt man ja so, Kaisernatron, ne? Genau. Aber du hast es immer
selten,
schon gemacht.
Ja, ja, ich benutze selten Backpulver.
Ja, der Witz ist ja, Backpulver ist ja praktisch, also mehr oder weniger Natron plus eine Säure, ne? Das heißt, du musst da keine Säure hinzufügen. Bei Cookie hast du aber schon so viele saure Ingredienzien, insbesondere den Zucker, dass du das nicht brauchst eigentlich, ne? Das heißt, Baking Soda würde reichen, also Natron. So, und dann ist natürlich klar, wenn du ein Mehl nimmst, kannst du das natürlich auch beeinflussen, was der Cookie tut. Wobei er sagt, letztendlich, du kannst mit den anderen Zutaten schon so viel an der Konsistenz machen, dass es nicht mehr so eine Rolle spielt, ob du also ein backstarkes oder ein Kuchenmehl nimmst, eins mit mehr oder weniger Eiweiß drin. Deswegen sagt er, nimm einfach ganz normales Backmehl. Und ich glaube, das ist ganz normales Mehl. Ich habe hier auch einfach ganz normales 550er Weizenmehl verwendet. Und, aber das ist, glaube ich, auch klar, so wenig kneten wie möglich. So wenig rühren wie möglich. Ja. Ein zarter Cookie, der so am Mund zergeht, der darf halt nicht so viel Gluten enthalten. Ja, und das waren jetzt sozusagen Profikekse und Laienkekse. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Kategorie, wie soll ich sagen, auch Profikeksen. Mhm. Und zwar zu Melt-Cookies. In Düsseldorf am Karlsplatz gibt es ja reichlich Leckereien und Spezereien. Man könnte da den ganzen Tag herumschlendern und sich den Bauch vollhauen. Wir seien ehrlich, wir haben es auch schon gemacht. Haben wir auch schon gemacht. Und jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, sich dem Diabetes ein bisschen näher zu pressen. Nämlich ein Pop-up des Kölner Unternehmens Melt. Mhm. So, was macht Melt, Tosja?
Cookies.
Sie machen Cookies und ich habe hier welche mitgebracht.
Und Sie sehen, also das spektakulär ist ja kein Ausdruck. Außerdem ist ein Cookie auch ein Croissant. Das finde ich irgendwie.
Das ist ein Crookie.
Also ein Crookie?
Ein Cookie. Ja, ich glaube, das hat übrigens, habe ich neulich einen guten Artikel drüber gelesen, ein Franzose, ich glaube in Paris, ich bin mir nicht ganz sicher, erfunden, der einfach Cookies und Croissants, also Cookie-Keksteig und in seinen Croissant gestopft hat. Und daraufhin sind ihm die Leute irgendwann die Bude eingerannt, weil es hat ein halbes Jahr gedauert und dann war das Ganze viral.
Natürlich.
Wie es immer so ist. So, also ich war bei Melt und habe mich natürlich unterhalten, bevor wir jetzt probieren, mit einer der Gründer von Melt, nämlich mit Daniela Weißmann, die das zusammen mit einem Kollegen von sich entwickelt hat und sie hat mir erzählt, wie es dazu kam und was sie genau am Karlsplatz machen. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast, Daniela Weißmann.
Hi.
Wie bist du zum Thema Cookies gekommen?
Also ich habe immer was mit Food gemacht und ich und mein Geschäftspartner haben früher auch zusammen Food-Konzepte zusammen aufgebaut und zum Beispiel bei Eat Happy zusammen Expansion im Ausland gemacht und haben oft darüber Witze gemacht, dass es wohl kein cooles Cookie-Konzept in Deutschland gibt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, komm, wir backen mal was, wir probieren mal was. Und aus einer kurzen Idee und irgendwie einer Vision wurde dann wirklich Melt und 3 Monate Produktrecherche und ein Online-Shop.
Oh mein Gott, 3 Monate Produktrecherche zum Thema Cookies. Da war das toll oder quälend?
Es war mega. Also ich glaube für Frank, für meinen Geschäftspartner, war das quälend, weil ich bin, er nennt mich immer auf Englisch anal. Also ich bin nervig, ja, was das angeht. Ich bin sehr perfektionistisch, weil ich immer gesagt habe, noch ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Schoki. Bisschen weicher, ein bisschen knuspriger, das war für ihn quälend, aber für mich war es mega, weil wir uns zusammen auch austoben konnten. Wir hatten auch Freunde, die involviert waren und es war schon sehr cool, dass wir halt auch Leute involviert haben, die halt Teil des Prozesses waren.
Aber hat man irgendwann keinen Bock mehr auf Cookies?
Tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, gestern war das allererste Mal, wo ich für meinen Mann Cookies mit nach Hause gebracht habe und gedacht habe, boah, irgendwie habe ich keine Lust mehr, aber seit 1,5 Jahren hatte ich immer noch was.
Okay, cool. Ein Cookie ist nicht das gleiche wie ein Keks. Was ist eigentlich ein Cookie?
Also ein Keks, fange ich mal da an. Ich glaube, also ich sage mal in Deutschland, ne, Kekse sind sehr beliebt. Ich glaube, in einem großen Supermarkt gibt es über 2 Riesenregale nur mit trockenen Keksen, würde ich mal sagen. Ja. Und Cookies sind einfach was ganz anderes. Also Cookies sind das ganz komplette Gegenteil. von trocken. Die sind chewy, die sind feucht, moist, sagt man auf Englisch. Von außen knusprig, aber von innen doughy, also wirklich teigig, sagt man dann wahrscheinlich auf Deutsch übersetzt. Und ist einfach was ganz anderes. Also jeder Bissen ist von der Textur auch ganz anders. Das kannst du einfach gar nicht mit einem Keks oder einem Weihnachtsgebäck oder sowas vergleichen.
Und Cookies backen ist natürlich wirklich eine Wissenschaft für sich, ne? Also man kann an allen Parametern eines Cookies schrauben, um die richtige Textur, den richtigen Geschmack, das richtige Aussehen hinzukriegen. Als du überlegt hast, was du für Cookies machen willst, als du darüber nachgedacht hast, was wollen denn die Leute für Cookies essen, was hast du gedacht, was ist dein Cookie-Ideal, dein platonisches Cookie-Ideal?
Ich glaube, mein platonisches Cookie-Ideal war wirklich so einen richtig geilen American New York Cookie, den man auch so klassisch kennt. So dick, außen knusprig, innen doughy mit viel Schokolade. Und dass die Schokolade auch auf den Lippen, auf den Fingern kleben bleibt, dass es einfach geil ist. Und was ganz wichtig ist, es war immer sehr, sehr wichtig für uns zu sagen, okay, der Cookie ist warm. Deswegen backen wir hier auch warm und frisch jeden Tag. Und deswegen verkaufen wir auch, wenn wir online verkaufen, alle fragen sich ja, wie sind die denn so lange haltbar und die sind noch in der Post unterwegs und so. Wir haben eine Aufbackanleitung, weil wir eben sagen, der Clou ist wirklich, dass man die warm isst und frisch genießt.
Ja, das muss man vielleicht auch mal sagen, ne? So ein Cookie an sich ist ja nichts, was man eigentlich so backt und in eine Dose tut und dann so wie Weihnachtskekse 2, 3, 6 Wochen aufbewahrt, ne? Sondern eigentlich, die meisten Leute in Amerika machen das ja so, Cookie Dough fertig machen, am besten doppelte Menge, muss ja auch eine Weile stehen, ne? Man darf ja nicht sofort dann verbacken, sondern muss ja auch, können wir gleich noch über reden, ja, natürlich kenne ich mich aus, also bitte, sieht man das nicht an mir, dass ich mich auskenne. Dann tun sie die Hälfte ins Gefrierfach und immer, wenn man Bock hat, holt man was raus, ne?
Du kennst dich wirklich aus, ja, das ist so. Also wir haben wirklich auch dran gefeilt, sollen wir es einfrieren, sollen wir es direkt backen, wie kann man es machen? Es gibt 1 Million verschiedene Sachen, ob man jetzt an solchen Sachen wie Temperatur feilt oder an braunen Zucker, weißen Zucker oder wie auch immer. Also es gibt ganz, ganz viele Stellschrauben.
Und im Endeffekt geht es natürlich auch ein bisschen um die Optik, ne? Jetzt ist so ein Keks an sich ja nicht super attraktiv. Er hat ja schon ein bisschen was Fladenartiges, oder? Also ich meine jetzt, es ist nicht so einfach, sagen wir mal, so ein Keks. Ich denke jetzt zum Beispiel hier in der Nähe gibt es ja Cinnamon, die so Zimtschnecken machen, wo natürlich man sagen muss, so eine Zimtschnecke, dadurch, dass sie ein bisschen größer ist und mehr Fläche und da kann man irgendwie noch einen Aufbau drauf machen und so. Da hat man es, finde ich, optisch ein bisschen leichter, das Ganze, ich sag mal, Instagrammable zu gestalten, oder? Wie siehst du das bei Cookies?
Also ich war tatsächlich auch vor ein paar Tagen dort. Die sind wunderschön, kann man nicht sagen. Die sind auch sehr, sehr, sehr schön dekoriert. Was bei uns halt wirklich cool ist und auch für die Kunden einfach ist, unsere Cookies, du kaufst sie, du kannst sie halt 4 bis 5 Tage easy genießen bei einer Zimtschnecke, ob es jetzt Cinnamon ist oder beim Bäcker in dem an. Du musst sie schon am gleichen Tag oder morgen genießen, aber ich würde schon sagen, dass mit unserem Packaging, mit den verschiedenen Sorten, wir haben ja ganz viele verschiedene Sorten, ob jetzt schokoladig oder zum Beispiel mit Topping, mit Frosting und so, dass unsere Produkte auch sehr Instagrammable sind, jetzt auch mit der neuen Verpackung. Also wir geben uns da echt Mühe und ich muss sagen, ich sehe auch immer am Ende des Tages, viele posten, wir reposten und das macht dann auch natürlich Spaß. Ne?
Also die neue Verpackung, eine Schachtel mit einem Guckfenster, ne? Das ist das Entscheidende. Aber wie wichtig ist das aus deiner Sicht heutzutage, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, das dann auch schön aussieht, dass die Leute Lust haben, es zu fotografieren?
Ich bin ehrlich, ich glaube, das ist A und O. Also heutzutage, früher war das ganz anders. Ich glaube, heute ist wirklich, es muss Instagrammable sein, es muss auf die Kamera. Und das macht es auch für uns natürlich manchmal auch schwierig, weil wir sagen, ja, ist es jetzt nur ein Trend? Jetzt wollen die nächste Woche wieder was Neues haben. Ne? Also das ist schon schwierig, aber sehr wichtig. Ich glaube, wir haben das hier auch sehr gut geschafft, also mit dem Brand, dass man sieht, man kann hier reinkommen, man kann tolle Fotos machen, ob von dem Produkt, ob von der Brand selber. Also wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben und Fokus darauf gesetzt, dass Leute hier auch Instagrammable Shoots durchführen können.
Können wir mal probieren. Was hast du hier hingestellt?
Ich habe hier ein Classic, unser Signature Choc Chip Cookie mit dunkler Schokolade und Vollmilchschokolade. Und einmal unser Twist von der Zimtschnecke, von der wir eben gesprochen haben. Ein Cinnamelt, also ein Zimtschnecken-Cookie mit Cream Cheese Frosting und ein bisschen Zimt und Glasur.
Und wie esse ich das jetzt richtig, deiner Ansicht nach? Also es gibt ja viele Dinge tun. Man könnte jetzt was abbröseln, man könnte das Ganze in den Mund schieben. Was denkst du?
Also wenn wir den jetzt teilen würden, dann würden wir den in Hälfte. reißen.
Aber tun wir, nein, machen wir natürlich doch. Doch, können wir gerne machen.
Ich brauche nicht mehr.
I don't share food. Wer sagt das nochmal? Joey von Friends.
Ja? Gibt's viel.
Joey doesn't share food. Nee, also okay. Also dann würde man ihn mit den Händen in zwei brechen und würde natürlich dann die Hände voll Schokolade haben, seien wir ehrlich.
Ja, aber das ist ja das Ziel. Aber alleine, wenn wir ihn nicht teilen, und das ist ja, das, also das ist, glaube ich, was wir jetzt machen. Ich würde sagen, du nimmst den einfach und beißt dick rein.
Okay, alles klar. Mach ich. Mhm. Mund voll, Krümel im Schoß, Schokolade bis in die Mundwinkel. Also außen bisschen crunchy, aber dann eigentlich sehr weich, ne?
Und warm, oder?
Ja. Schokolade ist geschmolzen. Also eigentlich so, wie wenn der Cookie noch gerade aus dem Ofen kommt, aber schon abgekühlt ist, sodass man sich nicht total den Mund verbrennt.
Das ist das Ziel.
Was man ja sonst immer macht eigentlich, ne? Super schokoladig, sehr süß. Mhm. Ja, schmeckt so, wie man sich einen Cookie vorstellt, ne? Das ist wahrscheinlich hier beim Signature Chocolate Chip auch der Gedanke. So Klassiker.
Auf jeden Fall. Also das ist unser Klassiker, das ist auch unser erster Cookie. Und einer unserer Bestseller.
Langsam erklärt sich mir, warum hier ein Spiegel steht.
Für die Mundwinkel, ne?
Ja, ohne Witz. Braucht man auch hinterher. Okay, geiler Cookie. Darf ich den auch probieren?
Ja, natürlich.
Den Cinnamelt?
Cinnamelt, genau.
Da muss man jetzt zusehen, dass man irgendwie an das Innere, also an das obere Topping in der Mitte kommt, ne? Ja, super zimtig einfach, ne? Das ist schön. Und ich finde ja, was ist das genau?
Das ist Cream Cheese Frosting. Genau.
Also mit ein bisschen Frischkäse wahrscheinlich oder sowas?
Bisschen Frischkäse, wie so bei einem Cheesecake, die Creme, genau.
Wie entwickelt ihr denn die Ideen für die verschiedenen, also man kann ja vielleicht noch sagen, White Choc, Raspberry, Dark Choc, Pistachio gibt es hier, einen mit Salted Caramel natürlich, einen mit Matcha, darf nicht fehlen. Und natürlich auch was mit Macadamia-Nüssen. Wie entwickelt ihr denn die Ideen für die verschiedenen Cookies?
Wir gehen in die Produktion, in Köln haben wir eine eigene Produktion. Schreiben uns Ideen auf und fangen dann tatsächlich an, stundenlang rumzufallen an den Ideen und zu gucken, okay, was passt, was könnte besser sein und wo soll die Reise geschmacklich hingehen. Also wir haben jetzt quasi die Basis so entwickelt, dass wir auch sehr happy sind mit dem Teig. Da müssen wir zum Glück nichts mehr machen, außer wir würden jetzt zum Beispiel irgendwann mal glutenfrei machen oder zuckerfrei, dann müssen wir natürlich ein bisschen noch dran arbeiten.
Vegan gibt's, ne?
Vegan gibt's 3 Sorten, genau.
Da ist dann kein Ei, keine Butter. Wie macht man das?
Kein Ei, keine Butter. Tatsächlich, was viele nicht wissen, viele unserer Basen sind vegan, aber durch die Schokolade ist es dann halt eben nicht vegan, weil wir dann Milchschokolade benutzen. Was auch ganz cool ist, ich glaube, viele fragen sich halt, okay, die sind aber so weich gebacken, sind die denn durch? Nicht, dass ich eine Lebensmittelvergiftung kriege oder so. Geht gar nicht, wir benutzen keine Eier.
Okay, du hast vorhin erwähnt, dass euer Online-Geschäft natürlich sehr wichtig für euch ist, ne? Aber auch das Stationäre. Wie würdest du das gewichten? Wie wichtig ist es, dass ihr Läden habt, wie hier jetzt den Pop-Up-Store in Düsseldorf oder in Köln, wo ihr eine Filiale unter anderem habt, und das, was ihr online macht?
Also wir kriegen wirklich Bestellungen von überall aus Deutschland. Deswegen ist schon sehr wichtig, dass Leute, die es halt bei Instagram oder TikTok oder wo auch immer sehen, dass die auch die Möglichkeit haben, unsere Cookies zu probieren. Das ist uns sehr wichtig, das auch nicht abzuschalten, weil das Feedback auch sehr, sehr gut ist. Deswegen, ich würde sagen, klar ist der Fokus gerade hier auf diesem Pop-Up, weil das jetzt unser Baby ist. Wir haben vor einer Woche eröffnet, aber langfristig soll beides bestehen bleiben und langfristig wollen wir auch deutschlandweit wachsen mit Shops auch.
Was sagen die Leute denn, wenn sie lernen, dass es 4,50 € kostet, so ein Cookie zu essen?
Ehrlich? Teuer. Aber was viele nicht verstehen, und das finde ich auch schade, ist sehr viel Handwerk. Also wir benutzen gar keine Maschinen oder sonst etwas in der Richtung.
Nein, wir werden doch schon eine Knetmaschine, also wir werden doch zum Teig rühren.
Eine.
Und hoffentlich einen Ofen.
Okay, das haben wir natürlich. Aber sonst, also jeder Cookie wird von Hand geformt, jeder Cookie wird von Hand gefüllt und jeder Cookie wird auch von Hand dekoriert. Deswegen, da steckt schon sehr viel Handwerk hinter, was auch den Preis gerechtfertigt und natürlich auch die Zutaten, die wir nutzen. Also wir benutzen feinste belgische Schokolade, regionale Produkte, deswegen auch der Preis.
Was glaubst du, was bedeutet den Menschen, einen Cookie zu essen? Denn offensichtlich geht es nicht nur um Kalorienaufnahme. Was ist das Gefühl, was du verkaufst?
Auf jeden Fall sich was gönnen, was Leckeres zu sich nehmen, vielleicht so ein bisschen von weil es eben keine Cookies in Deutschland gibt von, oh, habe ich mal bei Instagram irgendwie in New York oder London gesehen. Endlich kann ich mir das auch hier gönnen und hier probieren. Und einfach ein bisschen Freude und teilen mit Freunden.
Und was glaubst du, wer ist eure Zielgruppe? Ist das für jeden was? Oder macht ihr das, also wenn du neue Produkte entwickelst oder auch Marketinggeschichten entwickelst oder sowas, wen hast du dann im Kopf, für wen machst du das dann?
Tatsächlich würde ich sagen, das ist wirklich für jeden was. Wir haben Kinder, die gerne unsere Cookies essen. Wir haben aber auch gerne auch ältere Leute, die gerne unsere Cookies probieren. Und das sehen wir auch hier im Pop-Up, dass es wirklich breit gefächert ist.
Aber hast du so ein Bild im Kopf von einer, also manchmal macht man sich ja so eine Figur sozusagen, man nennt das ja Persona, ne? Irgendwie so eine Figur, für die man sagt, so, das ist der Typus Mensch sozusagen.
Schwierig zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn wir Produkte entwickeln und neue Cookies entwickeln, zum Beispiel hatten wir die Idee, einen Pride-Cookie zu machen, dann natürlich haben wir dann eine ganz bestimmte Zielgruppe, aber sonst probieren wir die Cookies schon so zu entwickeln, dass sie für alle passen. Wir haben jetzt einen Birthday-Cake-Cookie mit Streusel, Kinder lieben den, aber sonst würde ich sagen, ist für jeden etwas dabei, ob jetzt vegan oder halt eben nicht. Also wir probieren es schon so zu machen, dass es für jeden ansprechend ist.
Okay, Daniela Weißmann, herzlichen Dank.
Danke dir. Schön, dich jetzt ab.
So, Tosja.
Wow.
Ja. Wollen wir mal probieren?
Ja.
Darf ich dir kurz sagen, was hier ist?
Ja.
Also es gibt relativ viele verschiedene Sorten dort. Chocolate Chip, das hast du schon festgestellt, ist der Cookie. Und das ist Salted Caramel.
Ja, ich kann jetzt schon nicht mehr. Da freue ich mich
das
so.
Das ist Matcha. Matcha.
Das liebe ich. Ja, okay. Ich liebe Matcha.
Das ist Macadamia weiße Schokolade.
Ja, Mann.
Den habe ich auch schon gegessen. Und das ist Pistazie.
Okay, wow.
Womit wollen wir denn anfangen? Vielleicht mit dem Klassiker?
Ja, wir können uns so im Uhrzeigersinn durchprobieren.
Ich schneide die mal. Ne?
Ja, ja, ja.
Ich denke, wir sind...
Also ich mache hier schlapp, aber ich werde bis zum Ende durchziehen. Das weiß ich jetzt schon.
Die Sache ist, eigentlich sind die jetzt schon viel zu lange in der freien Wildbahn unterwegs. Man soll die eigentlich warm essen. Und den Online-Shop machen die es ja auch so, dass sie, dass sie das verschicken. Und dann backt man das zu Hause quasi fertig.
Ah.
Und hier kann man, soll das ja eigentlich so essen, wenn es aus dem Dings kommt. Na, aber gut, probier mal.
Mhm. Mhm.
Mhm. Was denkst du? Sag ehrlich.
Irgendwann kann ich nirgendwo mehr mich blicken lassen hier in der Stadt, wie ich immer sage.
Wie du es wirklich findest? Es ist halt sehr süß, ne?
Ich bin a little underwhelmed.
Es ist super süß.
Mhm.
Also das war auch bei dem Chocolate Chip Cookie, als ich das erste Mal gegessen habe, habe ich gedacht, zu süß.
Also ich schmecke gerade nur süß.
Ist zu
auch
süß.
Gar, ja, es ja. ist zu süß.
Die Konsistenz ist aber gut, finde ich. Innen sehr, sehr feucht und sehr so chewy und außen sehr knusprig.
Ja.
Also da muss ich sagen, das haben sie hingekriegt, aber ich finde den auch, den finde ich auch zu süß.
Der ist zu süß.
Ja. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Cookie.
Ist der Cookie auch gefüllt mit was? Wow.
Das ist so, glaube ich, so ineinander gerollt. Also man muss sich das im Grunde genommen, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, man muss sich das vorstellen wie ein Mini-Croissant, wo in die Falten vom Croissant so Keksteig reingerührt wurde. Reingefaltet.
Mhm.
Schon besser?
Schmeckt nach Croissant.
Aber auch nach Keks.
Mhm. Ein bisschen nach Streusel. Das schmeckt wie ein Streuselcroissant.
Ja.
Mhm.
Die Konsistenzen sind halt zusammen ganz geil. Ne? Du hast dieses, also man muss mal ehrlich sagen, ist kein besonders lockeres, flakiges Croissant. Ne? Ist eher so ein kauiges Croissant. Aber du hast halt wirklich das Gefühl, du hast wie so ein gefülltes Croissant eigentlich.
Ja. Aber auch, es ist auch ein Hammer. Also ein Ganzes kann ich, also das kann man nicht machen. Glaube ich.
Also die Sache ist, wenn wir hier einmal rum sind, haben wir mehr als einen ganzen Cookie gegessen.
Ja, dann können wir, also dann muss ich auch erstmal noch schlafen, glaube ich.
Also jetzt kommt gesalzenes Karamell. Ich mache mal ein bisschen kleinere Stücke. Darf ich dir das hier so geben?
Ich danke dir.
Mhm.
Süß. Ich sehe ein Muster.
Nicht sehr gesalzen, ne?
Nee, nicht sehr gesalzen und einfach süß.
Hm?
Einfach süß. Komm jetzt, Matcha, enttäusch mich nicht.
Matcha ist halt, hat so grüne...
Sieht aus wie
so eine grüne Creme obendrauf. Das sieht so ein bisschen gruseliger immer aus, wenn sowas knallgrünes. So, und bitte.
Okay. Magst du Matcha? Also es ist ja wirklich Matcha,
ich mag ich gerne.
Ja, okay.
Ich weiß auch, das erste Mal, als ich einen Matcha-Latte getrunken habe, da war ich in Korea und ich habe nach einem grünen Tee gefragt. Auf Englisch. Die haben überhaupt nicht gecheckt, was ich von ihnen wollte. Und haben mir dann halt einen Matcha-Latte gegeben.
Mhm.
Ich wollte einfach einen grünen Tee.
Mhm.
Und ich dachte, was ist das denn? Ist das ein Algenshake? Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Not your thing.
Mm-mm.
Also diese Matcha-Creme an sich ist lecker.
Mm.
So mit dieser leichten Bitterkeit, die Matcha hat. Mm. Ach, das, ja.
Ja, ich weiß. Das, ja.
Was soll ich dazu sagen? Also, nee, aber, also ist vielleicht ein bisschen viel Matcha-Creme, ne?
Ja, und ich dachte, dass mehr Matcha im Keks sei.
Ja, der Keks hat kein Matcha an sich. Nee. Okay. Da, aber der, muss ich sagen, den habe ich zu Hause schon gegessen. Mhm. Den fand ich wirklich gut.
Glaube ich.
Aber es war spät. Es war nach dem Fortuna-Spiel.
Den gibt es ja auch in,
Macadamia und weiße Schokolade,
ja,
muss man sagen.
Den gibt es ja auch bei einer Fastfood-Kette mit Sandwiches in, als Klassiker. Also die
das
Mischung ist ja jetzt keine.
Ich gebe dir hier mal so ein Stück, wo alles drauf ist. Nee, also es ist auch eine klassische Kombination. Mhm. Ne? Das gibt es jetzt nicht nur bei Subway, sondern ja, gibt es auch tatsächlich.
Den mag ich.
Der ist gut, ne?
Mhm.
Mhm. Der ist auch nicht so süß. Mhm. Obwohl da weiße Schokolade drin ist.
Ja, der ist gut.
Und Macadamia sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie
schlicht sind im Geschmack. Mhm. Den mag ich. Ich glaube, ich erkenne ein Muster.
Sag.
Pistazie.
Und dann aber verrätst du das Muster.
Dann verrate ich das Muster.
Also Pistazie und Schokolade ist das, ne? Das Pistazie und Dunkelschokolade. Finde ich eigentlich auch eine gute Idee.
Mhm.
Mhm. Bitteschön.
Danke sehr.
Boah. Komm, letzter Cookie. Könnte pistaziger sein, ne? Mhm. Wo ist die Pistazie? Also ich finde den als Schokoladenkeks finde ich ihn gut.
Mhm.
Aber Pistazie habe ich jetzt gerade irgendwie nicht so wahrgenommen. Merkwürdigerweise, was ist da viel Pistazie drauf eigentlich?
Also,
ja.
Es ist jetzt nicht unbedingt ein Muster. Ich habe schon wieder das falsche Wort benutzt. Ich glaube, ich denke einfach, dass so die Klassiker, also wenn wir jetzt weiße Schokolade Macadamia auch als Klassiker abstempeln,
ja,
in dieser Box, das funktioniert. Ich finde, sobald halt irgendwas, und das ist, finde ich, oft so.
Obwohl dir der Chocolate Chip ja auch zu süß war.
War süß, aber war ein...
Hat funktioniert.
Ja, war ein Keks. Also,
okay. Ne? Aber und der Cookie hat aber auch funktioniert.
Und Cookie, das ist aber, ich finde, das ist nochmal was anderes.
Mm, ja, okay.
Da alles funktioniert, es schmeckt, es ist ja jetzt nicht so als, ne, aber ich finde so dieses Matcha, dann stelle ich mir was vor und das wird nicht erfüllt. Und bei Pistazie-Schokolade ist es genauso.
Ja.
Und Salted Caramel.
Ja. Weißt du, was die kosten?
Ich kann es mir vorstellen und ich weiß auch, dass ich wieder sagen werde, das ist ja gar nicht so viel. Ich sage, die kosten zwischen 4 Euro und 9 Euro.
Pro Stück?
Ja.
Du glaubst, dass einer von diesen Cookies 9 Euro pro Stück kostet?
Ich glaube, dass man, also weiß ich jetzt nicht, aber für so einen Cookie kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht eine 7 vorsteht vor dem Komma. Vielleicht nicht unbedingt 9 Euro.
Nee, kosten, glaube ich, alle 4,50 Euro.
Ah, okay.
Auch der Cookie. Aber, okay. Aber gut zu wissen, dass du auch mehr dafür bezahlen würdest.
Also,
ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie viel würdest du dafür, also A, wie viel würdest du gerne dafür bezahlen und was glaubst du, was die Leute dafür bezahlen? Und du glaubst, die Leute würden durchaus 7,99 Euro für einen Cookie bezahlen?
Glaube ich.
Weil ich meine, das ist ja jetzt kein Full-Size-Croissant.
Nein, aber ich kann mir vorstellen, okay, also und zwar, jetzt, es geht ja gar nicht darum, das ist ja, da haben wir ja, glaube ich, privat auch schon mal drüber gesprochen und auch so finde ich, das ist ja immer die Frage, also wie viel möchte ich dafür bezahlen? Mhm. Naja, also ich finde, das ist schwierig zu sagen, weil es ja auch...
Was wäre ein Preis, wo du sagen würdest, das finde ich fair und angemessen?
Wahrscheinlich sowas um die 5 Euro. Weil ich ja mir vorstellen kann, was da alles, also oder weiß, was da auch drinsteckt, im wahrsten Sinne des Wortes und auch so. Also ich finde, was man nämlich schon, was ich schon für ein Gefühl habe, es sieht schon aus, als wäre das von jemandem gemacht.
Handmade.
Also, ne, darum, das finde ich und
doch, das sagt sie auch.
Und deswegen finde ich, kann ich das, also würde ich ohne mit der Wimper zu zucken das bezahlen, weil ich das auch woanders mache. Also, ne? Ja.
Okay, interessant. Ich aber bin ich ja bekanntlich, habe ja, ich habe ja persönlich auch keinerlei Preisbewusstsein, was solche Sachen angeht. Ich würde es auch bezahlen, wenn ich jetzt sage, boah, jetzt habe ich richtig Bock auf diesen Macadamia-Nuss-Dingsbums-Keks von Melt und hier bin ich gerade zufällig da vorbei und so. Aber was ich glaube ich angemessen fände, aber das kann auch daran liegen, also ohne dass ich weiß, wie viel Arbeit es ist, sowas zu machen, ne? So, also außer dass ich selber schon mal in meinem Leben Käse gebacken habe, ne? Aber das ist ja noch eine andere Skala. Ich habe kein Profi-Equipment und ich backe nicht 1000 Stück am Tag, sondern ich backe dann halt 28 Stück oder 12. 2,30 Euro, 2,50 Euro, 2,70 Euro, sowas in dem Stil. Würde ich jetzt, wenn ich beim Bäcker wäre und sagen würde, jetzt gönne ich mir so einen Cookie, würde ich sagen, okay, so im 2-3-Euro-Bereich würde ich sagen, okay. Wenn er mehr als 3 Euro kosten würde, würde ich denken, da muss ich schon wirklich wollen.
Mhm.
Aber ich meine, wirklich, so, ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass ich es wirklich will, ne, würde das dann auch bezahlen. Über 4 Euro finde ich viel, weil ich finde, das ist ein relativ kurzes Vergnügen, so ein Cookie.
Ich finde das auch viel, das möchte ich nicht sagen.
Ich meine nur
manchmal also, so im Vergleich auch, also wenn ich überlege, wenn ich mir jetzt so wie heute schon passiert, mir ein Matcha Latte hole.
Ja, das ist ein gutes Argument.
Dann komme ich aufs Gleiche raus. Also das meine ich.
Ja.
Wie gesagt, ob das generell zu viel ist.
Aber ich behaupte, du trinkst länger an einem Matcha Latte. Du hast länger was davon. Und ich weiß, das ist jetzt nicht die einzige Kategorie, aber ich finde schon, A, natürlich, wie intensiv ist das Vergnügen und B, wie lange dauert, hast du dieses Vergnügen. Ja. Ne? Und es ist ein Unterschied, ob du 3 Stunden lang im Sterne-Restaurant sitzt und 3 Stunden lang trefflich unterhalten dich fühlst durch gute Kulinarik oder ob du halt eine Pommes isst und du bist in einer Viertelstunde mit allem durch und kannst
gehen. Das stimmt
natürlich.
So, ne? Das stimmt natürlich.
Dafür würde ich nicht 300 Euro ausgeben, auch wenn es eine geile Pommes wäre.
Ja, das stimmt.
Und das geht mir hier auch so ein bisschen so, dass ich denke, fair enough, dass man sagt, es ist handgemacht und es sind vielleicht tolle Zutaten und bla und so weiter, alles gut. Trotzdem glaube ich nicht, dass das so viel kostet, so einen Cookie herzustellen. Mhm. Also würde ich vermuten, dass da eine hohe Marge drauf liegt. Und gemessen an der Tatsache, dass ich nicht mehr vorstellen kann, dass ich, wenn ich jetzt einfach den Cookie esse und nicht vorsichtig den Cookie zerbrösele und Krümelchen für Krümelchen hintereinander esse, weil ich will, dass es lange dauert, dass ich dann länger als 5 Minuten damit beschäftigt bin.
Ja, das stimmt.
Und dass es mich dann auch wirklich, also es ersetzt ja keine Mahlzeit oder sowas, ne? Oder auch nur eine halbe Mahlzeit. Ja. In meiner Welt.
Ja.
In anderer Leute Welt wahrscheinlich schon.
Ja, auf der anderen Seite, also ich finde, das mit dem Matcha Latte ist ein guter Vergleich, weil ich bin ja eine von den nervigen Kundinnen, die sagt, ich möchte das extra heiß haben, weil ich finde nämlich schon, das ärgert mich dann auch manchmal, wenn ich manchmal mir einen Kaffee oder irgendwie was hole und dann ist das nur so halb warm, dann habe ich den auch in 2 Minuten ausgetrunken. Was aber, das, ich meine, das ist ja auch was Persönliches, ich kann halt auch vielleicht einfach nicht so gut genießen, weiß ich nicht. Aber das
warte mal, also, du hast den extra ausgetrunken, wenn er extra heiß ist?
Nein, eben nicht, also das meine ich, darum sage ich, ich habe den immer gerne extra heiß, damit ich da so ein bisschen was von habe.
Gut, dass du keine Teetrinkerin bist, da wärst du echt angeschmiert, sag ich dir. Das ist fürchterlich. Als Teetrinker kriegst du nur erlaube am Getränk.
Ja, also da deswegen, aber wie gesagt, ich finde, wenn ich von jetzt ausgehe und auch mir das vielleicht ein bisschen vergleiche mit anderen fancy Snacks, die ich mir holen kann und halt, wenn ich nicht eine Packung bei Rewe Cookies mir holen möchte, über die wir ja jetzt auch gesprochen haben, also die ja einfach nochmal was anderes sind, dann finde ich jetzt im Vergleich, oder ob ich mir dann irgendwo 2 Kugeln Eis hole für denselben Preis, ich finde, das reiht sich ein in eine Snack-Choreo, die man wahrscheinlich hier in der Stadt so bekommt.
Ja.
Und deswegen finde ich das jetzt nicht, schockt mich nicht, würde mich, also bis 7 Euro irgendwas würde es mich nicht schocken. Ich würde es mir vielleicht nicht dann holen.
Ja.
Oder nur aus Versehen oder weil ich, weiß ich nicht, richtig Bock gerade habe, aber
das Ding ist natürlich, du bezahlst ja diesen Preis auch, weil es was Neues ist, in Anführungsstrichen. Klar. Wobei Cookies sind jetzt nichts Neues, aber dass du überhaupt einen Laden hast, der nur Cookies anbietet, ist relativ, also gibt es ja nicht so viel. Du bezahlst es, weil es besonders gut aussieht, weil es ein Statussymbol ist.
Ja.
Weil du es auf Instagram gesehen hast und denkst, das will ich auch. Und ich musste aber gerade daran denken, dass wir, glaube ich, letztes Jahr mit Max Nowot hier im Podcast darüber gesprochen haben, über Eiskugelpreise. Mhm. Ne? Was kostet eigentlich eine Kugel Eis? Schockschwere nur 2,40 Euro. Mhm. Jetzt vergleich mal. Also weil so eine fette Kugel Eis bei Pia, ich war neulich wieder da und habe, also die hat eine Kugel Eis in so eine Waffel gemacht und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich wollte nur eine Kugel. Sag, das ist eine Kugel. Das kostet ja aber auch unter 3 Euro. Und da haben aber wahrscheinlich Leute auch schon aufgeregt und gesagt, boah, also
aber
das kann man sich gar nicht mehr leisten, gehen Eis essen zu gehen.
Aber das verstehe ich auch. Also das, wie gesagt, ich bin da aber vielleicht auch wirklich nicht die richtige Ansprechpartnerin, weil ich halt, nein, weil ich jetzt auch nicht so, weil ich so, ist mir doch egal, ganz im Gegenteil, sondern weil ich halt denke, also wenn ich dieses Bedürfnis dann gerade habe und ich weiß, dass ich da auch von einer privilegiert, also ne, das.
Weil du es dann auch befriedigen kannst.
Genau, quasi. Und dann genauso freue ich mich aber, wenn ich halt Lust habe auf einen Apfel und ich kriege beim Markt einen sehr, sehr schönen Apfel für 80 Cent oder weiß ich nicht, 19 Euro. Was kostet so ein Apfel?
Irgendwas zwischen 80 Cent und 19 Euro wahrscheinlich. Also, ne? Auf dem Karlsplatz eher 19 Euro.
Also das ist so ein bisschen, also ja, weiß ich nicht. Ich finde das, also mir lässt das nicht meine Kinnlade runterfallen. Auch das mit dem Eis nicht.
Das, so bin ich auch tatsächlich. Und also es gibt Leute, die sind so und ich kann das auch verstehen so ein Stück weit. Und man muss natürlich auch sagen, wir sind auch in einer Situation, in der es zunehmend so ist, dass man auch einfach sich darum kümmern muss, weil man sonst wirklich am Ende des Monats denkt, verdammt, wo ist die ganze Asche hin? Ja. Ich habe doch nichts anders gemacht als sonst. Aber mal zu reflektieren, wie das im Verhältnis steht und wofür du da eigentlich bezahlst. Das war jetzt mir nur so mein Punkt.
Auf der anderen Seite habe ich letztens, war ich Brötchen holen einfach, bei einem stinknormalen Bäcker, jetzt nicht irgendwie was, wo man damit rechnet, dass es vielleicht auch ein bisschen hochpreisiger ist. Ja. Und also wenn ich jetzt irgendwie irgendwo hingehe und ich sage, ich bringe ein paar Brötchen mit, jetzt auch nicht für einen riesen Brunch, sondern einfach für zu zweit, zu dritt. Ich habe das Gefühl, man zahlt immer 10 Euro. Also ich habe auch, also ich finde, das ist irgendwie,
ja,
das ist halt so. Also ich weiß auch,
aber noch, davon wirst du richtig satt, ne?
Früher habe ich für 10 Brötchen 2 Mark bezahlt, ja, nach dem Geigenunterricht oder so.
Ja.
Mein Gott, das ist schon ewig her. ne? Also so. Und ich habe natürlich nicht 10 Brötchen auf einmal alleine gegessen, sondern so, wenn ich, ne? Und jetzt kaufe ich irgendwie 4-mal Dinkelkörner und dann kostet es halt 7 Euro.
Ja.
Also.
Naja, aber ist auch interessant, ne? Die Auswahl ist größer geworden. So, wir kaufen vielleicht auch ein bisschen anders ein. Mhm. Wir kaufen halt nicht nur einfach nur 10 gleiche Brötchen, sondern ja, jeder will ein eigenes und ein anderes. Vielleicht war das ja auch nicht so, das weiß ich nicht. Aber ja, klar, also es ist schon ein Unterschied, ne? Das, ich meine, wir reden ja jetzt auch von Jahren bis Jahrzehnten,
ja,
über die wir da reden. Aber naja, wie viel, also das waren jetzt hier 6 Stück.
Mhm. Und satt macht das ja auch.
Ja, aber
also lange, ne? Ja.
Also ich meine, es macht vielleicht für einen Moment satt, aber du wirst das, wie gesagt, ich glaube, eine Mahlzeit kannst du dadurch nicht ersetzen. Aber hier liegen für 27 Euro Kekse in dieser Dose.
Ja.
Und dafür kannst du eine Menge Brötchen kaufen. Aber das ist jetzt auch Äpfel und Birnen, ja, das muss man ja, jetzt auch mal ganz, ganz fairerweise sagen. Ich wollte nur mal sagen, also sie haben ihren Preis und sie sind aber auch, gehen selbstbewusst bei Melt mit diesem Preis um und sagen, nee, das ist es auch wert. Mhm. Und die Leute bezahlen es ja auch.
Ja.
Also ich war ja kurz mal da und habe da gesessen und die Leute gehen da ja rein, ja, und kaufen das, ja, und essen das dann auch gleich da und finden es toll und bringen das auch mit. Das war eine andere Frau, die da war, weil sie gesagt hat, sie geht irgendwo hin und will was Nettes zum Nachtisch mitbringen. Ne?
Voll.
Und dafür, dass sie nicht in der Küche stehen muss und ja, da backen muss, ist das vielleicht auch ein schöner Sack. Und ich finde halt auch, es passt auch zum Karlsplatz.
Ja.
So als, ja, Angebot, was man nicht sich jeden Tag gönnt und was irgendwie ein bisschen besonders ist. Klammer auf, wir haben festgestellt, kulinarisch sind es okay Cookies.
Ja.
Aber auch nicht die Cookies, von denen wir jetzt nachts träumen. Außer Macadamia-Nuss, da würde ich wahrscheinlich, obwohl ich auch kein Nuss-Cookie-Fan bin eigentlich.
Ich sag's einfach, deine Cookies waren die besten auf dem Tisch.
So, das war's jetzt endlich mit den Cookies aus, ja.
Ich roll jetzt nach Hause.
Ich kuriere jetzt mein Sodbrennen. Nee, erstmal bringe ich hier diese ganzen restlichen, die ganzen Cookie-Reste. Ich bin froh, dass wir mit Messer und Durchbrechen gearbeitet, ja, haben. Dann können wir nämlich diese ganzen Reste noch Menschen zu. Obwohl, das sind deine, glaube ich.
Die, ja, das sind meine, die esse ich noch alle auf.
So, mit Bissspuren können wir nicht hinstellen, aber die Redaktion freut sich über, ja, noch sehr viele Cookies. Und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet und uns sagt, was ihr denkt über Cookies, über alle anderen kulinarischen Themen, über eure Genussmomente der Woche und was ihr vielleicht mal hier im Podcast hören wollt, an brunch@rheinische-post.de oder per WhatsApp an 016 080 80 844. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
Mein Name ist Tosia Kormann.
Genießt die Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.
Also ich werde, wenn sein muss, werde ich den Crookie noch aufessen.